Deutschlandfunk, Kultur heute.
Unsere Freundschaft erachten wir als höchstes Gut. Diesen Satz schrieben der Sozialphilosoph Max Horkheimer und der um ein Jahr ältere Soziologe Friedrich Pollock wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg auf. Die Freundschaft der beiden sollte bis zum Tod Pollocks 1970 halten. Beide werden später prägende Figuren des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, dessen Lehre die kritische Theorie das 20. Jahrhundert maßgeblich prägte. Überhaupt spielt bei der später sogenannten Frankfurter Schule die Freundschaft eine große Rolle, weswegen wir heute innerhalb unserer Gesprächsreihe Freund und Feind über das Institut und seine Protagonisten und Protagonistinnen sprechen wollen. Dazu haben wir den Historiker Philipp Lehnhardt von der University of California in Berkeley eingeladen, der nicht nur eine Biografie über Friedrich Pollock geschrieben hat, sondern unter dem Titel Café Marx auch eine Geschichte des Instituts für Sozialforschung. Café Marx, so wurde das Gebäude des Instituts sowohl bewundernd als auch abschätzig genannt. Ich habe Philipp Lehnhardt gefragt, wie viel Freund-Feind-Logik in diesem Begriff Café Marx steckt.
Also Café Marx ist natürlich, klingt erstmal ganz wie ein netter, harmonischer Begriff. Das Café, in das man gerne geht, sitzt, mit Freunden einen Plausch hält und den Gott einen guten Mann sein lässt. Aber der zweite Teil des Namens Marx verweist natürlich schon auf die großen ideologischen Kämpfe des 20. Jahrhunderts. Der Marxismus steht im Zentrum von Anfang an. Und natürlich war es einerseits sehr reizend und reizvoll für alle Teile eigentlich der Linken in der Weimarer Republik in dieses Café Marx, also das Institut für Sozialforschung, zu gehen, dort zu lernen, zu lehren, zu streiten, zu forschen und so weiter. Auf der anderen Seite geriet das Institut aber eben auch sehr früh ins Visier sowohl der Polizeibehörden als auch natürlich des politischen Gegners oder, um es passender mit dem Sendungstitel zu sagen, des politischen Feindes, also der Reaktion, später natürlich auch der Nationalsozialisten.
Jetzt habe ich vorhin über die Freundschaft zwischen Horkheimer und Pollock gesprochen. Horkheimer ist von heute aus gesehen auch deutlich bekannter als Pollock. Aber was würden Sie sagen, wie wichtig war eigentlich diese Freundschaft, diese persönliche und intellektuelle Freundschaft auch für das Institut?
Ja, also Pollock war eine ganz zentrale Figur. Deswegen habe ich ja auch die Biografie vor einigen Jahren über ihn geschrieben und ihn so ein bisschen aus dem Schatten herausgeholt. Er war aber immer derjenige, der so ein bisschen im Hintergrund agiert hat, also der die Verwaltung und die Finanzen übernommen hat, der selber auch ein wichtiges wissenschaftliches Werk geschrieben hat. Aber er war nie die Figur, die so im Vordergrund stand. Wie Sie richtig sagen, die Freundschaft zwischen Horkheimer und Pollock nimmt hier eine ganz besondere Bedeutung ein, denn Horkheimer und Pollock als Direktor bzw. Vizedirektor des Instituts bildeten gewissermaßen den Nukleus all dessen, was am Institut passierte, also der innerste Kreis, die auch zusammen lebten in einer Wohngemeinschaft unweit von Frankfurt im Taunus. Und da wegweisende Entscheidungen trafen. Und wie so sozusagen Ringe um diese beiden, um dieses Freundespaar herum, schwebten dann sozusagen die anderen Mitarbeiter mit abgeschwächt wichtigen Rollen im Institut. Aber ganz zentral, wirklich über Jahrzehnte, war diese lebenslange Freundschaft zwischen Pollock und Horkheimer, die das Institut auch als ein Lebensprojekt eigentlich betrachtet und nicht nur als einen Beruf.
Max Horkheimer hat alles Totalitäre abgelehnt. Ist die kritische Theorie, jetzt mal so ein bisschen überspitzt formuliert, eine Art zu denken, die aus der Freund-Feind-Logik das Beste macht?
Also Freund-Feind spielt natürlich eine Rolle in den theoretischen Debatten, weil sehr klar, das ist das Programm der Ideologiekritik, natürlich herausgearbeitet wird, was eigentlich hinter einem bestimmten Text, einer bestimmten Philosophie steckt. Also die Auseinandersetzung zwischen Adorno und Heidegger beispielsweise, später in den 60er Jahren, könnte man dafür nehmen als eine Freund-Feind-Bestimmung durchaus, aber nicht in einem dezisionistischen, Karl-Schmidtschen Sinne, sondern wirklich als Ideologie. Die kritische Entlarvung sozusagen des faschistischen Charakters dieser heideggerischen Philosophie. So würde Adorno das wahrscheinlich beschreiben.
Jetzt wurde das Institut für Sozialforschung schon relativ kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten geschlossen. Horkheimer, Adorno und andere sind ins Exil gegangen in die USA und kommen dann Ende der 1940er Jahre wieder zurück nach Frankfurt. In eine Situation, in der man eben nicht weiß als Exilant, wer jetzt beim Nationalsozialismus mitgemacht hat, wer dagegen war. Also da kommen Menschen zusammen, die nicht wissen, was der jeweils andere in der Vergangenheit gemacht hat. Was haben Sie in Ihren Forschungen dazu, auch bei der Auswertung von Quellen dazu herausgefunden?
Ja, also man kann ganz klar feststellen, dass dieser Schutzraum, von dem ich gerade gesprochen habe, den die Freundschaft bildet, den dieser Kreis auch zusammenhält, dass der auch nach 45 natürlich eine Rolle spielt im Sinne einer Vertrauensgemeinschaft. Das heißt, alle, die irgendwie außen sind, denen misstraut man erstmal. Es ist immer der Verdacht erstmal da, in Deutschland dann, dass man es mit ehemaligen Nationalsozialisten zu tun hatte, wenn man es nicht wusste. Und die Wahrscheinlichkeit war ja auch recht hoch. Gleichzeitig gab es aber auch jene, von denen man ganz genau wusste, was sie gemacht haben, oder ziemlich genau wusste, was sie gemacht haben. Also es gab etwa den Rektor der Frankfurter Universität von 49 bis 51, Boris Rajewski, ehemaliges SA- und NSDAP-Mitglied, mit dem man irgendwie umgehen musste. Und da hat Horkheimer einen sehr pragmatischen Umgang eigentlich eher gehabt. Natürlich hat er versucht, nicht den unbedingt zu unterstützen oder so, das nicht, aber hat eben versucht, da pragmatisch mit umzugehen. Aber gleichzeitig war das Misstrauen gegenüber der deutschen Gesellschaft, vor allem der älteren Generation, doch sehr, sehr groß.
Sie schreiben ja auch darüber, wie auf der anderen Seite Adorno vor den Studierenden steht, die, das merkt er, glaube ich, dann doch sehr eindrücklich, die NS-Ideologie mehr oder weniger verinnerlicht haben. Er ist der Professor mit den jüdischen Wurzeln, der aus Deutschland fliehen musste und jetzt den jungen Leuten kritische Theorie nahebringen muss. Gibt es dazu Aufzeichnungen, was Adorno darüber gedacht hat?
Ja, es gibt ziemlich viele Bemerkungen eigentlich darüber, über die Studierenden. Und man muss sagen, dass grundsätzlich, insbesondere Adorno, aber nicht nur Adorno, erstmal sehr optimistisch und sehr positiv den Studierenden gegenüberstand. Eine große Wissbegierde und Neugier und Lernwilligkeit der Studierenden registriert hat und da ganz begeistert war. Das ändert sich natürlich später auch ein bisschen, wobei man sagen muss, dass die berühmten 68er eher dann eine ambivalente Haltung hatte. Also einerseits ganz nahe Beziehungen, also viele der aktivistischen Studenten waren seine unmittelbaren Schüler, mit denen er auch engen persönlichen Kontakt hatte. Auf der anderen Seite sah er aber auch bestimmte Radikalisierungstendenzen als problematisch an und entdeckte da durchaus auch teilweise faschistische Züge dann drin, teilweise. Man darf es nicht übertreiben, er war da wirklich sehr ambivalent, aber er sah natürlich trotzdem diese Gefahr eines Fanatismus, sagen wir jetzt mal. Auf der anderen Seite von den Studierenden gab es natürlich eben auch dann durchaus die Wahrnehmung, Adorno und Horkheimer und so weiter haben den Marxismus verraten, sind gar nicht mehr radikal, haben die Revolution verraten und eigentlich müssen wir uns jetzt auch gegen die richten.
Es gibt ein Interview mit Horkheimer, wo er sinngemäß sagt, sein wichtigstes Werkzeug sei der Zweifel. Wenn wir jetzt nochmal in die Gegenwart schauen, ist das vielleicht etwas, was wir heute noch von der, neben vielen anderen Dingen natürlich, von der Frankfurter Schule, von der kritischen Theorie, vom Institut für Sozialforschung lernen können, dass statt Eindeutigkeit doch der Zweifel den besseren Blick auf die Verhältnisse liefert?
Ich müsste jetzt wahrscheinlich sagen, da habe ich meine Zweifel, aber ich sage vielleicht lieber, dass ich das ganz genauso sehe. Ich glaube wirklich, der Zweifel und auch die Selbstkritik, die Selbstbefragung der eigenen Gewissheiten, dafür steht sicherlich die kritische Theorie und zwar auch wirklich in einem historischen Sinne. Also immer wieder zu hinterfragen, ist das noch zeitgemäß, was ich eigentlich für richtig halte? Stimmt das überhaupt? Stimmen eigentlich die Grundvoraussetzungen, auf denen diese Gewissheiten basieren? Genauso wie die kritische Theorie mit dem Marxismus, auch mit der Psychoanalyse umgegangen ist, immer wieder sich zwar in eine Tradition zu stellen, aber gleichzeitig auch zu hinterfragen, zu aktualisieren, neu zu denken, das ist, denke ich, was wir durchaus von der kritischen Theorie mitnehmen können.
Das Institut für Sozialforschung als Schutzraum für die Freundschaft. Mit dem Historiker Philipp Lehnhardt habe ich über die Frankfurter Schule gesprochen.